mein Beruf zu Gottes Ehre, missionarischer Lebensstil hier vor Ort und weltweit. Wir wollen heute Morgen einen Bibelabschnitt miteinander betrachten. Ein Abschnitt, in dem der Apostel Paulus so seinen integrierten Lebensstil beschreibt. Wie er seine Verkündigung und sein Leben als eine Einheit erlebt hat. Wie er gelebt hat und wie die natürlichen Begegnungen im Alltag für ihn zur Gelegenheiten zum Zeugnis geben, zur Verkündigung missionarische Gelegenheiten gewesen sind. Wie er seine persönlichen Gaben gebraucht hat, um andere Menschen zu segnen. Wir betrachten dazu einen Bibelabschnitt, Apostelgeschichte, Kapitel 18, die Verse 1 bis 5. Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth und fand einen Juden mit Namen Aquila aus Pontius gebürtig. Der war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Zu denen ging Paulus. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete mit ihnen. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Griechen. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Ich möchte aus diesem Abschnitt einige Elemente hervorheben und auf unser Leben anwenden. Der Abschnitt beginnt mit dem einfachen Satz: Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Paulus in Bewegung. Er ist nicht nur willkürlich, wahllos durch das Römische Reich gezogen, sondern ganz gezielt. Es war sein tiefes Anliegen, dass Gemeinde Jesu gebaut wird. Und er zog in ganz strategische Großstädte, in denen er einige Zeit, oft überraschend kurz, das längste waren 3 Jahre in Ephesus gewesen, gelebt und gearbeitet hat. Und in jeder Stadt hat er nur eine einzige Gemeinde gegründet. Und deren Aufgabe war es dann wiederum, die ganze Stadt, nicht nur die Stadt, die ganze Provinz, die ganze Gegend zu erreichen. Und als er, wir können das in der Bibel nachverfolgen, in circa 18 Städten gewesen ist, wobei er nur in der Hälfte überhaupt eine Gemeinde gegründet hat, dann schreibt er im Römerbrief, es gibt keine Arbeit für mich mehr im östlichen Mittelmeergebiet. Ich gehe jetzt nach Spanien. Warum? Weil diese Gemeinden in Kernstädten für ihn der Schlüssel war, dass die ganze Provinz, die ganze Gegend erreicht wurde. Wir sehen zum anderen, wie schnell er die Gemeinden einheimische Hände übergeben hat. Wie sich auf die Ausbildung von Leitern, Gemeindeältesten konzentriert hat. Dann, dass er ihn übertragen hat, sagte, ihr könnt das genauso gut. Macht ihr mal jetzt. Und wir sehen diese Bewegung von Antiochia hin nach Rom, in das Zentrum der Macht. Der Apostel Paulus hat dabei vieles ausprobiert. Und nicht alles ist gelungen. Vieles hat er auch in den Sand gesetzt. Wenn wir in den Versen vorher lesen, Kapitel 16 und 17, Kapitel 16, Vers 6, er zog nach Phrygien und Gottes Geist wehrte ihn dabei. Dann zog er nach Philippi, Kapitel 16, Vers 23, und dort ist er gleich ins Gefängnis geworfen worden. Nächster Fauxpas. Kapitel 17, Vers 5, nach Thessalonich gezogen, dort gab es einen Aufstand und er musste fliehen. Dann zog er nach Athen und dort wurde er vor Stadtgericht gezerrt und fast zum Tode verurteilt. Wir sehen beim Apostel Paulus, er hat nicht nur Erfolge erlebt und auch viele Pleiten. In der Nachfolge Jesu müssen wir manches für Jesus wagen, auch wenn wir manches in den Sand setzen, auch wenn manches nicht gelingt. Wir haben keinen Rechtsanspruch, dass alles im Leben gelingt. Nun, so kam Paulus schließlich nach Korinth. Und dort fand er einen Juden. Paulus kommt in eine fremde Stadt, eine der Großstädte, der Metropolen des Römischen Reiches, einer Handelsmetropole mit extremen sozialen Gegensätzen. 2/3 der Bevölkerung waren Sklaven. In Korinth, das war bekannt im ganzen Römischen Reich für die Prostitution. Dort gab es viele Tempel, Götzendienst der Aphrodite. Allein diese eine Göttin dient etwa 1000 Tempelprostituierte, die ihre Dienste angeboten hatte. In so eine Stadt kommt Paulus. Wie fängt man dort an? Wie beginnt man? Wie baut man etwas auf? Er durchstreifte die Stadt und er suchte gezielt und entdeckte ganz unerwartet. Dieses Wort, was wir hier lesen, heurisko, er fand, beinhaltet im Griechischen beides. Die gezielte systematische Suche, das strategische Planen, die Mühe und den Einsatz und die völlig unerwartete Entdeckung, wie Gott uns einfach überrascht. Der erste Aspekt der gezielten Suche, ich möchte nur ein paar Bibelstellen vorlesen, Matthäus 7, Vers 7, wer sucht, der findet. Lukas 15, Vers 4, der gute Hirte sucht und findet das Schaf und riskiert dabei sein Leben. Das systematische Plan. Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 2. Saulus suchte die Nachfolger Jesu in Damaskus, um sie zu verfolgen. Das systematische Plan. Und gleichzeitig auch der andere Aspekt, dass Gott uns überrascht. Wie in Johannes 1, Vers 41. Petrus findet zufälligerweise begegnet Jesus, dem Messias. Er fand ihn. Oder Matthäus 13, Vers 44, der Schatz im Acker. Den Bauer, der hat dort nicht gesucht, der hat gepflügt. Und ganz überrascht findet er diesen Schatz. Lukas 24, Vers 2, die Frauen, die den Stein vom Grab abgewälzt finden. Oder Apostelgeschichte 9, Petrus in Lydda, der zufällig dem Ananäus begegnet. So wird Paulus hier überrascht, beschenkt, indem er einen Menschen begegnet, nämlich Aquila, der ein Jude war und zu dem es verschiedene Brücken gab, natürliche Beziehungen. Und das ist das Dritte. Er fand einen Juden mit Namen Aquila, zu denen ging Paulus, weil er das gleiche Handwerk hatte. Das Wort Handwerk, im Griechischen Techne, das Wort Technik ist von da abgeleitet und es bezeichnet einen Beruf, ein Gewerbe, eine Kunst. Paulus war Handwerker und Geschäftsmann. Er war zwar ein studierter Theologe und ein ganz begabter Bibellehrer und trotzdem war er sich nicht zu schade, mit seinen Händen zu arbeiten. Wie übrigens alle Pharisäer. Alle Pharisäer hatten auch einen zivilen Beruf gelernt. Der Begriff Handwerker, Technites im Griechischen, taucht zum Beispiel in der Septuaginta in 2. Mose 35 auf, wo die Handwerker die Stiftshütte bauen. Da waren Bildhauer dabei, da waren Schnitzer, da waren Maler, da waren Goldschmiede, Teppichweber, Schriftsteller, Kalligraphen und viele andere Fachleute, die an der Stiftshütte mitgearbeitet haben. Und Hebräer Kapitel 11, Vers 10, da wird uns Gott als Handwerker vorgestellt. Nämlich von dieser neuen großen Stadt, deren Baumeister Gott selbst ist. Gott, er schafft etwas. Das Wort Technik ist abgeleitet von dem griechischen Wort Tikto, was gebären, hervorbringen, erschaffen bedeutet. Gott ist unglaublich kreativ und schöpferisch tätig. Und er hat uns geschaffen, nach seinem Bilde, dass wir auch schöpferisch, kreativ tätig sein sollen. Und unsere Berufserfahrung, unsere Ausbildung, unsere Fähigkeiten, unsere Begabungen, das ist etwas, wo wir teilhaben dürfen an diesem schöpferischen Reichtum, den Gott uns gegeben hat. Gott hat den Menschen geschaffen und in diesen Garten gesetzt, 1. Mose Kapitel 2, dass er ihn bebaut und bewahrt, etwas gestaltet und etwas behütet. Und beides kommt in diesen allen den Berufen vor, die Gott uns anvertraut hat. Bei der Kindergärtnerin, die vorhin, die Deborah, berichtet aus ihrem Leben, wie sie Kinder fördert und begleitet, Dinge hervorbringt. Und in Lukas Kapitel 19, in diesem Gleichnis von den anvertrauten Pfunden, da werden diese Mitarbeiter bekommen den gleichen Auftrag. Nehmt das Kapital, was euch anvertraut ist, und handelt damit. Investiert das. Macht was daraus. Ich möchte das Gleiche zurufen. Mach was aus dem, was Gott dir anvertraut hat. Gott hat jedem von uns ganz unverwechselbare Gaben gegeben. Der eine ist vielleicht gut in Administration und weiß jetzt, Jahresende war gewesen, die Steuererklärung steht an. Kennst du ja gut aus und kann anderen helfen, andere damit beschenken. Ein anderer kennt sich gut mit Autoreparaturen aus. Kann seinem Nachbarn helfen, sein Auto wieder fit zu kriegen. Viele junge Leute sind spitze, was Computertechnologie anbetrifft. Da bin ich schon zu alt dazu. Wenn ich Computerprobleme habe, ich frage meinen Sohn, und der macht das wieder in Ordnung. Der ist viel, viel fitter in dem als ich. Andere sind gut im Kochen und können andere einladen. Andere können klasse Plätzchen und Kuchen backen, damit andere beschenken und segnen. Oder Blumen arrangieren, jemandem ein schönes Geschenk machen. Gott hat uns nicht zufällig diese Gaben gegeben. Die sollen wir gebrauchen, die sollen wir einsetzen. All das ist zusammengefasst in diesem Begriff des Handwerks. Nun war Paulus nicht nur einfach ein Handwerker. Er hatte mit dem Aquila sogar das gleiche Handwerk gehabt. Und über das gleiche Handwerk, den gleichen Beruf, werden Brücken geschlagen. Brücken geschlagen zum Nachbarn. Dann entstehen natürliche Kontakte. Dann entsteht sofort eine Verstehensebene. Man hat eine gemeinsame Sprache. Man hat gemeinsame Interessen. Man hat eine gemeinsame Art und Weise, die Welt zu sehen. Hat ähnliche Werte. Ich möchte euch deswegen einladen. Die besonderen Weise, die du hast, einzusetzen, einzubringen, mitzunutzen. Der Pastor von unserer Gemeinde, er hat zum Beispiel sich der örtlichen Feuerwehr angeschlossen, freiwilligen Feuerwehr. Und er sagt, das ist eine Art und Weise, wie ich mit Männern meines Alters in ganz natürliche Beziehungen kommen kann. Und nachher nach der Übung beim Bierchen, da kommen sehr, sehr viele persönliche Fragen raus. Nutzen wir diese Gelegenheiten am Arbeitsplatz, in der Ausbildungsplatz, in der Schule, als Gelegenheiten, ganz persönliche Beziehungen zu bauen? Das bringt uns zu dem nächsten Begriff, des Arbeitens und Schaffens. Weil er des gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen, bei Aquila und Priscilla, und arbeitete mit ihnen. Sie waren nämlich von dem Beruf Zeltmacher. Durch das, was wir gestalten, das, was wir tun, das, was wir wirken, das, was wir arbeiten, werden andere Menschen beschenkt. Und wenn wir dort gute Arbeit tun, dann wächst Vertrauen. Wenn wir Qualitätsprodukte, Qualitätsarbeit leisten, dann wachsen dort ganz persönliche Beziehungen, da wird eine Glaubwürdigkeit geschaffen, die auch zu missionarischen Möglichkeiten führt. Wort und Leben gehören zusammen. Unser Leben ist ein offenes Buch, dem Menschen Gottes Gnade sehen und erleben soll. Denk an einen unserer Missionare, der im Gemeindebau in Österreich ist. Er hat jetzt eine Halbtagsstelle als Krankenpflege in der häuslichen Krankenpflege angenommen. Ganz bewusst. Da schrieb mir neulich, ich habe jetzt eine Vielzahl von mehr missionarischen Gelegenheiten als je zuvor als Pastor. Ich bin jetzt in Familien, die in Grenzsituationen sich befinden. Extremsituationen. In das Leben plötzlich auseinanderfällt. Ich kann dort etwas von der Hoffnung, von dem Evangelium erzählen. Denn eine andere unserer Missionarinnen, die im Baskenland arbeitet und dort halbzeitlich als Lehrerin arbeitet an der Schule. Ganz bewusst. Über den Lehrberuf hat sie ganz natürliche Kontakte in die Gesellschaft hinein. Eine andere Missionarin, die in Spanien als Kindergärtnerin gearbeitet hat. Lasst uns die natürlichen Kontakte, gerade über unseren Beruf, als missionarische Gelegenheit sehen und verstehen. Und weil er des gleichen Handwerks hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete mit ihnen. Paulus hat stets im Team gearbeitet. Er war eine sehr ausgeprägte Persönlichkeit. Und trotzdem, er hat immer andere mit einbezogen. Klar, jetzt in Korinth einen neuen Betrieb aufzubauen, würde viel Handwerksbetrieb, würde Kapital und Zeit erfordern. Es wäre eine Arbeitsteilung notwendig, neuen Kundenstamm aufzubauen, vieles andere. Es war viel, viel einfacher, dort anzudocken, mit Aquila und Priscilla zusammenzuarbeiten. Um mit ihnen gemeinsam als Handwerker, als Geschäftsleute die Stadt mit dem Evangelium zu durchdringen. Aquila und Priscilla sind hochinteressante Leute. Es wäre eine eigene Bibelarbeit für sich. Es lohnt sich, das zu studieren. Ich habe hier vorne und hinten am Ausgang ein kleines Faltblatt ausgelegt. Mein Beruf zu Gottes Ehre. Missionare als berufliche Fachkraft. Da ist das noch ein bisschen mehr entfaltet. Denn heute Morgen wollen wir uns auf den Apostel Paulus konzentrieren. Mission und Gemeindebau gehören ganz eng zusammen. Die Ergänzung von Gaben und Erfahrungen, gerade im Beruf, die sind im beruflichen Umfeld wie auch im Gemeindebau so erforderlich. Kein Mensch, auch in einem missionarischen Projekt, hat alle Gaben. Der eine ist ein Evangelist, ein anderer ein Lehrer, ein anderer ein Seelsorger, ein anderer ein Organisator. Der eine Klasse mit Musik, der andere mit Dekoration, mit Gastfreundschaft. In einer Gemeindeaufbauarbeit, in jeder Gemeindearbeit braucht man alle diese Gaben. Darum ist es so entscheidend, dass wir im Team miteinander arbeiten, die Synergien nutzen. Darum hat Jesus auch seine Jünger immer nur zu zweit oder in kleinen Gruppen ausgesandt. Paulus und Aquila und Priscilla waren von Beruf Zeltmacher, würden heute sagen Sattler, die mit Leder und mit Textilmaterialien so gearbeitet haben. Er war ein Geschäftsmann in der Stadt und dieser integrierte missionarische Lebensstil, Berufstätigkeit und Verkündigung haben für ihn keinen Gegensatz dargestellt, sondern ganz harmonisch miteinander sich verbunden. Ich sehe es ein bisschen als eine Tragik der Kirchengeschichte an, dass wir ab dem 3., 4. Jahrhundert, als Augustinus, diese Spaltung zwischen Klerus und Laien vorgefunden haben. Als wenn der Klerus, die Hauptamtlichen, etwas Heiligeres wäre gegenüber denen, die im normalen Beruf arbeiten. Luther hat darauf das allgemeine Priestertum der Gläubigen hingewiesen. Gerade auf diesen Punkt hin. Und trotzdem wurde es auch in der evangelischen Kirche nur sehr unvollkommen umgesetzt. Arbeit als Verkündigung. Missionare, Pastoren, Prediger, Evangelisten, die stehen immer in diesem Verdacht. Erzählen das jetzt nur, weil sie dafür bezahlt werden? Wenn ich aber in meinem Beruf arbeite, dann mich klar zu Jesus bekennen, kann keiner mit diesen Verdacht äußern. Dann bin ich glaubwürdig. Dann kann ich ganz unbefangen von dem erzählen. Ich bin von meiner Ausbildung auch nicht eigentlich Theologe. Ich bin Techniker und habe so mit meinem Beruf in Saudi-Arabien gearbeitet. Hätte ich nie als Missionar einreisen können. Aber im Alltag ist kaum Tag vergangen, in dem nicht mich Muslime direkt angesprochen haben. Und ich mit Muslimen über das Evangelium gesprochen habe. Ohne falsche Scheu konnte ich das Evangelium verkündigen. Denn ich war dort als berufliche Fachkraft tätig. Wie ich arbeite, wie ich meine Kollegen fördere, dass ich meinen Mitarbeitern die beruflichen Tricks verrate, dass ich sie unterstütze, was ein großes Zeugnis, was Brücken baut. Ihnen von dem zu erzählen, was meine Arbeit ausmacht. Deswegen möchte ich euch ermutigen, die bestmögliche berufliche Fachkraft in eurem Beruf zu sein. Also nicht einfach ein Job, um Geld zu verdienen und dann abends das Eigentliche zu machen. In Hobbys oder in Gemeinde oder so, wo ich mein Herz ist. Seht die Gelegenheiten. Die meisten von uns verbringen ihre meiste Zeit an der Arbeitsstelle. Da beschenkt uns Gott mit Menschen und mit Möglichkeiten, anderen zu dienen. Das sehen wir übrigens auch in der ganzen Bibel, im Alten Testament. Wer waren dort die größten Missionare gewesen, die kulturüberschreitend das Evangelium verkündigt haben? Das war zum Beispiel der Abraham. War Abraham ein Missionar gewesen? War ein Theologe gewesen? Nein, er war als Geschäftsmann und später Viehhirter im Land Kanaan gewesen. Oder Josef. Was war Josef von seinem Beruf her? Ministerpräsident. Oder die Magd Naemans. Oder Daniel. Was war er? Beamter. Oder Jakob oder Lot. Und auch im Neuen Testament. Die missionarische Verkündigung in Jerusalem ist nicht durch die 12 Apostel geschehen, sondern durch die Diakone, durch den Stephanus und den Philippus und später durch Timotheus und Titus und Paulus. Das missionarische Zeugnis in der Bibel finden wir viel mehr durch berufliche Fachkräfte als durch die Propheten und die Priester und die Profitheologen. Das Gleiche übrigens finden wir durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Bei der Mission der Nestorianer, der als Geschäftsleute vom heutigen Iran aus nach Zentralasien gezogen sind, das Evangelium verkündigt haben. Die Herrenhuter Missionare, die meist als Handwerker ausgeschickt wurden. Die Glaubensmission im 19. Jahrhundert. Sie alle haben ihren beruflichen Fachkenntnissen und Erfahrungen gebraucht, um Brücken zu schlagen zu Menschen und Menschen zu dienen. Und hier unten drunter ist ja dann noch die Missionsausstellung, in denen viele Missionswerke sind. Erkundigt euch dort. Fragt nach, ob dort Mitarbeiter in eurem Beruf gesucht werden. Ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, welchen Beruf ihr erlernt oder habt, aber ich kann euch eins garantieren. In eurem Beruf werden Mitarbeiter benötigt. Ob ihr jetzt Fotograf seid oder Sozialarbeiter, Sportlehrer oder Medienfachmann, Buchhalter oder Diätassistentin oder Programmierer oder was auch sein mag. Es werden diese Fachkenntnisse benötigt. Hier an eurem Arbeitsplatz und weltweit. Paulus hatte diesen Beruf gehabt als Zeltmacher und hat damit seinen Lebensunterhalt verdient. Und das ist klasse. Es macht nämlich unglaublich viel Freude, wenn man sein Geld selbst verdienen kann. Und es fördert die Selbstachtung, das Selbstwertgefühl. Und dadurch werden Gaben zur Entfaltung gebracht und die Persönlichkeit entwickelt. Wir können Verantwortung übernehmen und wir können sehr, sehr viel Gutes tun mit dem, was uns anvertraut ist. Und die Bibel fordert uns auf, dass wir Gutes tun sollen. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 17. Wer dieser Welt Güte hat und sieht seinen Bruder darben, schließt sein Herz vor ihm zu, wie kann die Liebe Gottes in seinem Herzen bleiben? Wir können das nicht nur für uns behalten. Oder Jakobus 4, Vers 17. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Der Apostel Paulus hat auch bewusst in seinem Beruf gearbeitet, um ein Vorbild für die Gläubigen zu sein. 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 9 und 10. Ein Vorbild zu sein, dass junge Gläubige ihnen den gleichen Weg nachfolgen können. Wenn jemand zum Glauben kommt, geht er nicht gleich auf eine Bibelschule und wird Missionar oder Theologe oder so etwas. Er bleibt normalerweise in seinem Beruf. Doch, wie kriege ich das auf die Reihe? Beruf und Familie und Mitarbeiten der Gemeinde. Die zeitliche Beanspruchung. Und die ethischen Konflikte und Probleme am Arbeitsplatz. Um mit Niederlagen umzugehen. Mit Schwierigkeiten im Zoff am Arbeitsplatz. Und vieles von diesen Themen. Paulus hat es vorgelebt den jungen Gläubigen. Dass junge Gläubige seinem Beispiel nachfolgen können. Darum brauchen wir glaubwürdige Christen im Beruf, in allen Stellen, in allen Lebensbereichen. Um das vorzuleben, was das Evangelium ist, was eine von Gott erneuerte Person darstellt. Und gleichzeitig lehrte er in der Synagoge, an den Sabbaten. Das Wort Lehrte ist jetzt ein interessantes Wort, Dialegomai. Es meint nämlich nicht in erster Linie jetzt eine Predigt zu halten, einen Vortrag zu halten, einen Monolog, wie ich es leider im Augenblick führe. Es meint eigentlich, wie das Wort schon bedeutet, einen Dialog führen, ein Lehrgespräch, eine Debatte zu diskutieren, die Zuhörer mit einzubeziehen. Gottes Wort so verständlich zu erklären. Und das war das typische Form in der Synagoge gewesen. Zumindest in den kleineren Synagogen zu biblischen Zeiten. Dass man nicht in frommem Vokabular und theologischen Fachbegriffen dort so hochtrabend redet, dass die Leute alles nicht richtig verstehen, was damit gemeint ist. Sondern mit biblischen Wahrheiten, mit einfachen Worten zu erklären. Und darum denke ich, dass gerade die Verkündigung, die Predigt auch von Laien in einer Gemeinde, umso verständlicher, effektiver und glaubwürdiger ist. Weil die es nämlich so sagen, wie die Leute es verstehen können. Nicht so eine Kunstsprache. Weil es praxisnah, lebendig, umgangssprachlich ist, nicht über die Köpfe hinweg theoretisch. Darum möchte ich euch ermutigen, wenn ihr eine Gabe auch in der Lehre habt, die einzubringen, gerade auch in euren Bezügen, eurer Gemeinde und vielleicht darüber hinaus. Paulus hat gearbeitet und gelehrt. Beides miteinander verknüpft. Und es gibt verschiedene Studien auch über Zeltmacher-Missionare, die im Ausland als berufliche Fachkraft sind. Und diejenigen, die effektiv sind, haben nie den Beruf als eine Bürde, den die Zeit gestohlen hat, angesehen, sondern immer als eine sehr geeignete Ausdrucksform. Eine Plattform, die mich mit Menschen in natürliche Begegnung gebracht hat. Es gibt übrigens in der modernen Mission jetzt einen Arbeitszweig Business as Missions, in dem das gerade wieder neu entdeckt wird. Als Geschäftsleute eine Plattform aufzubauen für missionarisches Zeugnis. Und übrigens, bezahlte Missionare, die gibt es erst seit 200 Jahren. Weltmission aber gibt es seit 2000 Jahren. Und 1800 Jahre zuvor sind auch Botschafter Jesu in die Welt hineingegangen, ohne dass sie von irgendwelchen Freunden bezahlt waren. Da finden wir viele Modelle. Die Missionsklöster im Mittelalter und Geschäftsleute und vieles andere. Ein Freund von mir hat eine Studie gemacht über Gemeindeneugründung in Ostafrika. Er hat untersucht, welche Formen waren da besonders effektiv, um in noch unerreichten Gegenden Gemeinden aufzubauen. Das Ergebnis war, Missionare aus dem Ausland waren für Gemeindeneugründung recht uneffektiv. Einheimische Evangelisten waren viel effektiver. Die waren ja an den Leuten dran. Missionare braucht man für andere Aufgaben übrigens. Ja? Aber Missionare, einheimische Missionare waren viel effektiver als Ausländer. Aber es gab noch eine Gruppe, die noch viel effektiver war als selbst einheimische Evangelisten. Wisst ihr, was das waren? Was das sind? Das sind Lehrer. Lehrer an staatlichen Schulen. Die Christen sind und von ihrer Regierung her in irgendeine gottverlassene Gegend versetzt werden. Wie soll das Christen hinkommen? Über die Schule, ganz natürliche Beziehungen zur Bevölkerung, zu ganzen Familien gewinnen, die dann abends zu Versammlungen einladen, brauchen gar keine Kirche zu bauen, haben das Schulhaus zur Verfügung. Von ihrer Ausbildung her können sie strukturiert denken, können kommunizieren und sind hervorragende Botschafter Jesu. Und brauchen Sie finanzielle Unterstützung? Der Staat bezahlt Sie. So gibt es viele Formen von Mission in Deutschland und im Ausland, die nicht unbedingt jetzt an Geld und Freundeskreis und so abhängen und wo Arbeiten und das Evangelium zu erklären ganz eng zusammengehören. In der Synagoge dort lehrte er und versuchte, Juden und Griechen zu überzeugen. Peito. Peito heißt nicht nur Informationen geben. Das heißt vielmehr ein werbendes, leidenschaftliches Gewinnen, ein Argumentieren. Menschen brauchen nicht nur Sachinformationen. Sie brauchen die Einladung. Einladung zur Begegnung mit dem lebendigen Gott. Die Bibel ist auch kein theologisches Lexikon, in dem ich meine Neugier befriedigen kann, in dem ich jeweils einen Artikel finde zu irgendwelchen theologischen Fragen. Nein, es ist ein Liebesbrief Gottes, eine werbende Einladung. Denn Gott uns einlädt, ermutigt, ermahnt, tröstet. Und so soll auch unsere Verkündigung sein, leidenschaftlich geprägt. Das ist unser Auftrag. Vers 5, als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, der Rest seines Evangelisationsteams, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Jetzt kommt diese dritte Dimension der Verkündigung, wird deutlich, nämlich das feierliche Bezeugen, das Zeugnis ablegen von Gottes Handeln in meinem Leben. In diesem Wort, da steckt das Zeuge drin, der Zeuge, der vor Gericht etwas bezeugt, was etwas geschehen ist. Ein Autounfall ist passiert, ich bin Augenzeuge gewesen, ich mache jetzt eine Aussage. Das ist der Begriff, der dort verwendet wird. Zeugen, Martys, der Zeuge, der aussagt von dem, was er gesehen und erlebt hat mit Jesus. Diese ganzheitliche Verkündigung, was Wort und Tat, Herz und Mund, Hand und Verstand zusammengehören, miteinander. Und wir Menschen einladen zur Begegnung mit dem lebendigen Gott. An dem Leben von Paulus, wir sehen, als aber diese Mitarbeiter kamen, schaltete er seine Arbeitsweise um. Paulus war unglaublich flexibel. Je nachdem, was gerade passend war für die Gemeindesituation, hat er vollzeitlich gelehrt oder vollzeitlich gearbeitet und nebenbei gelehrt und sich dort immer angepasst. Je nachdem, was zweckmäßig war. Und so auch unser missionarischer Lebensstil. Dass wir nicht in unserem Beruf voll aufgehen. Dass wir gerade auch als missionarische Gelegenheit sehen, vor Ort. Und wie ich vorhin schon andeutete, die über 3000 Völker in der Welt, denen es heute noch keine Gemeinde Jesu gibt, denen noch nicht zum Evangelium bekannt ist, sind meistens sehr schwierig zu erreichen. Oft nicht zugänglich für vollzeitliche Missionare. Weil die Regierungen dort sehr ihnen kein Visum geben für Profimissionare. Oder weil es dort religiösen Fanatismus gibt und Extremismus. Oder weil die Herzen der Menschen verschlossen sind. Weil es Misstrauen gibt gegenüber religiöser Propaganda. Und viele Gründe. Aber gerade durch die Globalisierung gibt es heute in allen diesen Ländern unglaublich viele berufliche Möglichkeiten, dort als Fachkraft mitzuarbeiten, ein christliches Zeugnis hineinzutragen, deine Gaben und Erfahrungen einzubringen in die Verkündigung. Ich fasse zusammen, wie kann das konkret werden? 8 Konkretionen, die für hier und heute gelten. Und für morgen, ob Gott dich jetzt hier in Stuttgart in eine Gemeinde, an einen Arbeitsplatz setzt oder auch in ein anderes Land entsendet. Das ist dabei gleichgültig. 8 Konkretionen zum Nachdenken. Erstens, geschenkte Beziehungen. Gott hat dich mit natürlichen Beziehungen beschenkt. Am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, im Verwandtenkreis, im Freundeskreis. Sieh das als Gelegenheiten an, Menschen im Namen Jesu zu segnen, Menschen zu dienen. Nutz diese Gelegenheiten, das ist Gottes Gelegenheit für dich. Zweitens, geöffnete Augen. Durch deine Fachkenntnisse, durch deine Berufserfahrung, durch deine Ausbildung hast du einen besonderen Blick für Dinge, die sonst kein anderer hat. Du hast einen Blick für Problemfelder, für Zusammenhänge, für Möglichkeiten, für Chancen, für Lösungsmöglichkeiten, für Problemlösung. Du siehst die Welt einer ganz besonderen Weise. Nutz das. Bring das ein. Bereichere andere damit. Diesen geschärften Blick, den du hast durch deine Biografie, deine Persönlichkeit. Das bringt mich zum Dritten. Das gezielte Gebet. Gerade weil du einen Blick hast für die Welt, für bestimmte Dinge und Zusammenhänge, formulier das als ein Gebetsanliegen. Denn keiner kann sie so sehen und so beschreiben, so vor Gott ausbreiten wie du. Wie sagt uns Gottes Wort? Bettet, so wird euch gegeben. Wir brauchen viel mehr Vielfalt, auch in dem Gebetsanliegen und Dinge formuliert werden. Und Jakobus 4, Vers 2, ihr habt nicht, darum, dass ihr nicht bittet, dass die Welt verändert wird. Viertens, gütige Worte, ein geöffneter Mund, dass du gezielte Fragen stellen kannst, weil du Zusammenhänge verstehst, ein Wort der Weisheit hast, eine Sprache, dass du die Menschen verstehst, in einer ganz einzigartigen Weise. Bring das ein. Fünftens, ein glühendes Herz, bewegt, angesteckt, motiviert, begeistert, eine Leidenschaft für Jesus. Du machst einen Unterschied in der Welt, an deinem Arbeitsplatz. Du bist die Bibel, die gelesen wird von deinen Arbeitskollegen, von deinen Nachbarn. Die schauen nicht in das schwarze Buch hinein. Gott gebraucht dich auf ganz besondere Art und Weise. Und er möchte das noch viel mehr tun. Sechstens, ein guter Rat. Durch deine Fachkompetenz kannst du in vielen, vielen Bereichen mitwirken. Deiner Gemeinde hier. Ich möchte noch viel mehr kreative Formen der Evangelisation in Deutschland sehen. Zum Beispiel über Schuldnerberatung oder Finanzplanung in Gemeinden oder Hausaufgabenhilfe. Oder Pädagogik und Kindererziehung, Gesundheit und medizinische Fragen, Ernährung, Eheberatung, Drogen, Alkohol. Das sind offene Türen, die wir haben. Und ihr bringt all die Fachkenntnisse mit. Welche Chancen wird auf kreative Weise im persönlichen Gespräch oder in Gemeindeforen oder Fachforen im Internet, in denen ihr euch einklingt und mitdiskutiert, ihr dort Jesus groß machen könnt. Und gebende Hände, dass wir Menschen in Not helfen, mit dem, was uns anvertraut ist, Gottes Liebe weiterschenken. Zeichen der Hoffnung setzen, tröstende Gesten, konkrete Hilfe. Und letztlich dann geschickte Füße, in Bewegung zu sein. Wie der Apostel Paulus, uns von Gott senden zu lassen, beauftragen zu lassen. Das ist mein Gebet, dass Gott heute an diesem Tag, auch in dem Seminar, Berufungen ausspricht. Menschen in Beschlag nimmt. Sie sagen, dir möchte ich jetzt noch mehr vertrauen. Mit meinem Beruf, mit meinen Fachkenntnissen. Auch meine Zukunft lege ich dir hin. Das ist mein Gebet. Und damit möchte ich abschließen. Herr, danke, das erbitten wir jetzt von dir. Dass du Berufungen aussprichst. Menschen in deine Nachfolge rufst. Menschen unter uns hier. Auch klar an einen Arbeitsplatz stellst. Ob jetzt hier in Deutschland oder im Ausland. Herr, dass du konkret führst, dass wir dir vertrauen dürfen. Danke, dass du uns so viel zutraust. Herr, da führe du uns und leite uns. Gib uns den Mut, dir treu nachzufolgen. Amen.